Das war Ihr Tag mit Manuel Brotmann.
Heute im Special, denn es gibt DGB on Air, der Deutsche Gewerkschaftsbund, und das Ganze natürlich mit unseren Gästen Hella Hesselmann, Geschäftsführerin des DGB West Brandenburg, und auch zu Gast Günter Fuchs, Landesvorsitzender der GEW, Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, und das Ganze natürlich begleitet von meinem Kollegen Björn Geske, und vorher noch eine Musik von Addis und Flashback.
Hier ist Radio Potsdam mit der Sendung DGB on Air, und heute mein Gast Herr Günter Fuchs, Landesvorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, kurz GEW genannt, und natürlich Hella Hesselmann, die Geschäftsführerin von der DGB West Brandenburg. Herzlich willkommen hier bei Radio Potsdam.
Danke. Hallo.
Und Herr Fuchs, mit Ihnen möchte ich hauptsächlich heute reden, nämlich über das Thema Bildung. Und die erste Frage: Für welche Berufsgruppen ist denn die GEW eigentlich zuständig?
Ja, wir sind die Bildungsgewerkschaft im Deutschen Gewerkschaftsbund, und wir sind von den Kitas, Schulen bis zu den Hochschulen organisieren wir Menschen, Erzieherinnen, Lehrkräfte, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Sozialarbeiter, also das gesamte Spektrum, was im Bildungsbereich unterwegs ist.
Und der Bildungsbereich macht ja nun wirklich leider in letzter Zeit regelmäßig von sich negativ auf sich aufmerksam. Ehrlich gesagt, Bildungsminister möchte ich gerade nicht sein. Warum sind die Ergebnisse der Bildungsstudien hier in Brandenburg gerade so schlecht? Oder seit vielen Jahren so schlecht,
muss man leider sagen. Äußerungen zum Bildungsbereich sind immer sehr differenziert. Wir haben sehr viel Engagement von Menschen im System, und die arbeiten jeden Tag und sie leisten Gutes. Es ist allerdings so, dass wir in der Vergangenheit sehr, sehr viele Fehler gemacht haben in Brandenburg. Wir haben zu wenige Menschen ausgebildet. Wir haben im Grunde den Stellenwert pädagogischer Professionen nicht hoch genug gehangen. So fehlen Erzieherinnen, so fehlen vor allen Dingen auch Lehrkräfte. Mhm. Das hat negative Auswirkungen. Auf der anderen Seite ist es nicht nur ein Personalproblem. Wir haben auch ein inhaltliches Problem. Wir müssen uns auf die Schwerpunkte, das Wesentliche in Schule konzentrieren, dann wird es auch besser werden.
Ja, Lehrermangel haben Sie gerade schon erwähnt. Das ist wirklich ein Problem, was seit Jahren sich ja aufgebaut hat und was in aller Munde ist. Ist denn die Öffnung dieses Berufs durch Quer- und Seiteneinsteiger, was ja schon vor Jahren passiert ist, tatsächlich notwendig gewesen? Und ist das der einzige Schritt?
Also wichtig ist erst einmal, dass es geht, wir müssen gut qualifizierte Lehrkräfte einstellen, und wir bilden schlichtweg einfach zu wenig aus. Und die Probleme, über die wir heute reden, sind vor 10, 15 Jahren entstanden. Man muss sehen, wenn jemand heute studiert, für Lehramt sich ausbildet, dann braucht er 8 bis 10 Jahre. Selbst wenn ich heute mehr ausbilden würde, kommen diese Kolleginnen und Kollegen in 8 bis 10 Jahren den Schulen überhaupt erst an. Mhm. Aber die Kinder sind jetzt da. Und genau aus diesem Dilemma kommt man nicht raus. Man muss im Grunde genommen auf der einen Seite mehr ausbilden, besser ausbilden, aber auf der anderen Seite muss man auch die Profession öffnen für Seiteneinsteigende. Ja. Und wenn Sie sich die Zahlen anschauen, wir haben zurzeit 22.000 beschäftigte Lehrkräfte in öffentlichen Schulen. Das ist eine immens hohe Zahl. Man hat irgendwann mal gerechnet vor 10 Jahren, wir brauchen eigentlich nur 14.000. Ja. Wir haben zurzeit 22.000, noch viel zu wenig. Und wenn man dann sieht, wie viele Seiteneinsteigende wir dabei haben, dann wissen wir, dass fast ein Drittel der Lehrkräfte, die unbefristet beschäftigten Lehrkräfte, mit Seiteneinstieg sind. Ohne sie wird es nicht gehen.
Was sagen Sie denn, warum wurden diese Fehler denn vor gut 15 Jahren gemacht?
Das sind falsche Berechnungen gewesen. Das war eine Haushaltskonsolidierungspolitik im Land Brandenburg, die den öffentlichen Dienst insgesamt getroffen hat, insbesondere den Schulbereich. Und man bildet nach wie vor am Markt vorbei aus. Wir hätten viel mehr Grundschullehrkräfte ausbilden müssen. Wir hätten Förderschullehrkräfte ausbilden müssen, vor allen Dingen für die Sekundar 1. Das sind übrigens auch die Schulformen, wo die meisten Seiteneinsteigenden eingestellt werden. Das sind also strukturelle Probleme. Und es geht am Ende darum, die Professionen mehr wertzuschätzen in der Gesellschaft. Also es nützt uns nicht nur Geld, sondern es gelingt uns ja nicht mal mehr, die Studienplätze, die zur Verfügung gestellt sind, mit Studienanfängern zu besetzen. Wir haben 1200 Studienplätze im Land Brandenburg. Das sind zurzeit ungefähr 800 nur besetzt. Und wenn Sie wissen, dass wir jedes Jahr einen Einstellungsbedarf von 1600 haben, dann sehen Sie, in welchem strukturellen Dilemma wir eigentlich sind. Das geht nur mit fremden Kolleginnen und Kollegen dazu. Und zu den Seiteneinsteigern möchte ich mal etwas sagen, wenn ich das noch darf. Mhm. Seiteneinsteigende sind hoch engagierte Lehrkräfte, genau wie die anderen auch. Es ist im Übrigen vielleicht auch gar nicht falsch, dass wir die Schule öffnen, dass Menschen mit ihren Lebenserfahrungen in Schule hineinkommen, ist eine Bereicherung. Aber dass sie Teil der Lösung werden können, dafür müssen wir sie nachqualifizieren. Mhm. Es geht also nicht nur darum, die Leute einfach vor die Klassen zu stellen, sondern die müssen geeignet sein, und es muss Qualifikationsangebote geben. Das ist der Schlüssel für die Zukunft. Mhm.
Das sagt Günter Fuchs, der Landesvorsitzende der GEW, Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, hier bei Radio Potsdam in der Sendung DGB on Air. Und wir hören uns gleich wieder. Hier ist die Sendung DGB On Air mit Hella Hesselmann.
Ja, hallo.
Die Geschäftsführerin von der DGB West in Brandenburg und eben Günter Fuchs, dem Landesvorsitzenden der GEW, Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft. Herr Fuchs, wir haben ja nun gerade über den Lehrermangel gesprochen, aber das Bildungssystem ist ja generell ziemlich überbelastet. Immer mehr Erziehungsaufgaben fallen Lehrerinnen und Lehrern zu und dann gehen auch in nächster Zeit, in den nächsten paar Jahren, immer mehr Lehrerinnen und Lehrer in Rente. Wie ist denn da die Sicht der GEW, mit dieser Lage umzugehen? Also drastisch gefragt, ist die Vier-Tage-Woche, die in Sachsen-Anhalt gerade im Gespräch ist, tatsächlich die Lösung allen Übels? Oder sollten wir generell die Schulpflicht abschaffen, damit der Staat damit gar nichts mehr zu tun hat?
Also man hatte manchmal schon den Eindruck, wie Politik mit Schule umgeht, dass sie auf dem Weg ist, die Schule abzuschaffen. Das kann aber nicht unsere Philosophie sein. Es geht im Wesentlichen darum, dass die Schulen sich auf das Wesentliche konzentrieren müssen können. Es geht um das Lernen, es geht um Bildung und Erziehung in Einheit. Und dafür brauchen Schulen Zeit, Lehrkräfte auch Zeit. Und wenn man die Klassen sich anschaut, dann sind die Klassen übervoll. Wir haben zurzeit Grundschulklassen, da sitzen 30 Schülerinnen und Schüler. Das sind oftmals Kinder mit Migrationshintergrund dabei, die nicht mal Deutsch können. Mhm. Dann haben wir Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten. Also das ist schon eine große Herausforderung. Dem muss man gerecht werden. Das bedeutet eigentlich, dass man klare Vorgaben gibt, was Schulen leisten müssen können. Das ist das eine. Mhm. Das Zweite ist, ob man dann noch Schulzeit verkürzt auf 4 Tage, das ist ja keine Lösung. Wir bräuchten eigentlich viel mehr Lernzeit. Dies zu regeln, kriegt man nur hin, wenn man im Grunde genommen Schulen auch für andere Professionen öffnet. Ich sage das mal ganz deutlich. Wir brauchen nicht nur Lehrkräfte, wir brauchen Sozialtherapeuten, wir brauchen Logopäden, wir brauchen den schulpsychologischen Dienst, der funktioniert. Es ist, glaube ich, falsch, alles auf Lehrkräfte abladen zu wollen und Schule. Die Schule ist immer ein Spiegelbild der Gesellschaft. Das, was in der Gesellschaft stattfindet, findet auch in Schule statt. Wir sind kein in sich geschlossener Raum. Wir können viel geben, wir können viel im Grunde genommen für Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte organisieren, aber es ist am Ende die Gesellschaft, das Gemeinwesen, was funktionieren muss. Und ich glaube, dass wir ganz einfach mehr für Schule und mehr für Bildung insgesamt investieren müssen. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen und das hat etwas mit der Zukunft dieses Landes zu tun. Wenn wir heute nicht in die Kinder investieren, in die Jugendlichen, werden wir die Zeche zu späteren Jahren zahlen.
Aber ist es denn so, dass die Gesellschaft sich so gewandelt hat, dass die Eltern, die früher die Erziehung übernommen haben der Kinder, jetzt sagen so, ich muss einfach das Geld verdienen, um die Miete zahlen zu können. Und dann sollen die Lehrer bitte das machen, was ich jetzt versäume?
Also es ist schon immer so gewesen, dass man beide gemeinsam das Projekt Bildung und Erziehung der heranwachsenden Generation vorantreiben muss. Es geht nicht ohne die Eltern, es geht nur mit den Eltern und es geht nur mit den Lehrkräften und nicht gegen die Lehrkräfte. Diese Einheit muss man einfach schmieden. Und es ist natürlich schon so, dass natürlich auch die Familiensituation sich drastisch geändert hat und im Grunde genommen die Schulen mehr Angebote unterbreiten müssen, damit im Grunde genommen auch Kinder eine Perspektive haben. Da geht es um Ganztag, wir haben heute eine Initiative gehabt, warmes Mittagessen für jedes Grundschulkind. Also wir erleben, dass Kinder nicht mehr Mittagessen. Das sind also Dinge, die in der Gesellschaft schief laufen und da muss man Schule in die Lage versetzen, ein Stück zu kompensieren. Aber wir sind nicht das Korrektiv der Gesellschaft insgesamt. Wir können einen Beitrag leisten. Das machen die Kolleginnen und Kollegen immer, aber es geht am Ende schon darum, dass wir das nur gemeinsam. Ich halte wenig davon, dass man immer die Position gegeneinander stellt. Und es wird mal Konflikte geben, das ist auch gut so, weil Konflikte und Widersprüche treiben uns ja ein Stück voran. Aber es sind keine antagonistischen Widersprüche. Sie sind lösbar und sie gehen nur gemeinsam.
Manche Parteien versuchen das System aber trotzdem nicht gegeneinander auszuspielen, aber zu separieren. Die CDU zum Beispiel fordert im Wahlkampf, Lesen und Schreiben rechnet sich und sagt ganz deutlich, dass das Bildungsministerium endlich wieder der CDU zufallen muss. Oder die AfD möchte gerne komplett die Handys aus den Schulen raushalten und auch digitale Lernmittel. Heißt es also kulturkonservative Schulpolitik als Heilmittel, ja oder nein?
Nein, das kann nicht das Allheilmittel sein. Wir müssen natürlich, und da sage ich schon, hat die CDU ja etwas verstanden, nicht? Dass man sich auf Lesen, Schreiben und Rechnen auch mit konzentrieren muss. Also ein Schüler, der nicht mehr lesen und schreiben kann, der ist auch nicht in der Lage, andere Prozesse im Unterricht zu verfolgen. Das heißt, wir müssen uns auf die Kernkompetenzen orientieren. Das ist wichtig, aber es ist nicht das Alleinige. Und im Übrigen hat die CDU noch nie das Bildungsministerium gehabt. Also sie kann es nicht zurückbekommen, sie kann es erstmal erwerben. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch manchmal nicht falsch, dass man mal mal einen Wechsel hat an der einen oder anderen Stelle. Nicht? Mhm. Und ich sage das mal deutlich, aber das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist, wir müssen grundsätzlich gegensteuern. Und das ist eine Erwartungshaltung, die wir an die nächste Landesregierung haben. Mhm. Und zur Frage digitaler Medien. Nicht? Wir werden, das Lernen wird sich in den nächsten 10 Jahren grundlegend wandeln. Digitale Medien werden Einzug halten. Und das regelt man nicht mit Verboten. Was wir brauchen, ist eine vernünftige Ausstattung der Schule. Es kann nicht sein, dass Elternhäuser, die viel Geld haben, das leisten können und andere weniger. Das ist eine soziale Hierarchie, die dürfen wir nicht zulassen in digitalen Medien. Das ist das eine. Aber viel wichtiger ist der technische Support. Also ein Gerät nützt mir nur dann etwas, wenn es in Netzwerken auch funktioniert. Hier sind die Kommunen gemeinsam mit dem Land gefordert. Ne? Mhm. Endlose Prozesse im Land Brandenburg hätten viel schneller gehen müssen. Aber das ganz Entscheidende ist, wir brauchen ein pädagogisches Konzept. Technik Support führt ja nicht dazu, dass wir ein inhaltliches Konzept haben. Schauen Sie nach Skandinavien. In den skandinavischen Ländern, nicht, hat man sehr, sehr viel auf digitale Medien gesetzt. In der Zwischenzeit nimmt man sich etwas zurück. Es würde niemand auf die Idee kommen, sie zu verbieten. Aber sie in den Alltag einzubauen und zu sagen, was ist Medienerziehung? Wie gehen wir kritisch damit um? Wo nutzen wir diese Medien oder die KI, was jetzt auf uns zukommt, produktiv? Das ist etwas, was eigentlich schon länger geleistet werden müssen. Das ist ein bitteres Versäumnis auch des Ministeriums und der Landesregierung im Land Brandenburg. Mhm. Im Übrigen war das einer der positiven Aspekte der Corona-Pandemie, dass man plötzlich von 0 auf 150 steigen musste, weil nur so hat man Schülerinnen und Schüler erreicht. Mhm. Ich sage aber auch, KI und digitale Medien ersetzen nicht den Menschen, nicht die Lehrkraft. Wir brauchen diese soziale Kommunikation in den Klassen. Sie ist wichtig und deswegen kann es nur ergänzend sein.
Wir haben schon über den Lehrermangel gesprochen, allerdings gibt es ja eben noch ein paar andere Komponenten, die dazu wirken. Unter anderem müssen einige Schülerinnen und Schüler sehr, sehr weite Schulwege zurücklegen. Dann gibt es eben, Sie haben schon gesagt, die Grundschulen steigen immer weiter an. Also sehr, sehr viele Schüler sitzen in den Klassen. Zum Beispiel eben in Potsdam haben wir es auch erlebt. In Bad Belzig ist es dasselbe. Ist das denn eigentlich nur ein kommunales Versagen oder hat da die Landesregierung auch versagt?
Beides. Also wir hätten viel früher gegensteuern müssen, was es die schulische Infrastruktur betrifft. Ein Ort, wo es keine Kita und wo es keine Schule gibt, ist kein guter Ort für junge Menschen. Wir müssen begreifen, dass Bildungsangebote harte Standortfaktoren in der Zwischenzeit sind. Dort, wo sie weggehen, kommen nicht mehr junge Menschen und in der Folge sind auch keine Arbeitsplätze zu erwarten, weil Industrie sich dort nicht ansiedeln wird. Mhm. Das ist ein grundlegendes Umdenken, das ist das eine. Das andere ist, natürlich wird man nicht jede kleinste Struktur halten, aber die Verantwortung des Landes ist ja darin, wir müssen uns kleine Klassen in Regionen leisten, wo im Grunde genommen wenig Schüler da sind. Es macht ja keinen Sinn, Schüler aus der Uckermark nach Potsdam zu transportieren. Mhm. Dort brauchen wir kleine Schulstandorte. Aber das darf nicht erkauft werden durch übervolle Klassen in Potsdam und Kleinmachnow. Auch dort haben die Schüler das Recht, in kleinen Klassen bei individueller Förderung zu lernen. Und Sie haben vorhin ja gefragt, was ist denn eine der Konsequenzen daraus? Ich glaube, dass wir viel mehr individuell fördern müssen. Dazu brauchen wir aber die Ressourcen und diese Ressourcen haben die Schulen nicht. Mhm. Wir brauchen natürlich auch ein Schulneubauprogramm. Wir sind eines der reichsten Länder Deutschlands. Ne? Und wir bieten unseren Grundschülern Container an, wo sie ihre Grundschulzeit verbringen. Das passt schlichtweg nicht zusammen. Ja. Und wenn man den Nachholbedarf hat, bezogen auf Bausubstanz, dann weiß man, vor welcher gigantischen Aufgabe neben dem Personal, dem inhaltlichen Konzepten auch die Kommunen, die Schulträger stehen. Hier muss das Land schlichtweg mehr leisten. Da haben wir in der Vergangenheit zu wenig gemacht und waren sehr fahrlässig.
Das sagt Günter Fuchs, der Landesvorsitzende der GEW, Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, hier bei Radio Potsdam in der Sendung DGB On Air. Wir sprechen gleich nach den Nachrichten weiter. DGB On Air hier bei Radio Potsdam mit dem Landesvorsitzenden der GEW, Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, Günter Fuchs, und Hella Hesselmann, der Geschäftsführerin von DGB Westbrandenburg. Herzlich willkommen hier bei uns bei Radio Potsdam zur Sendung DGB On Air. Und wir haben schon einiges hier über Lehrermangel und das Versäumnis des Bildungsministeriums gesprochen. In der letzten Zeit ist hier in Brandenburg, nicht nur in Brandenburg leider, ein ordentlicher Rechtsruck festzustellen, aber dieser Rechtsruck ist ja nicht einfach von irgendwoher gekommen, ist sogar mittlerweile in den Schulen angekommen. Ich glaube, ein Jahr ist es ungefähr her, wo in Burg zwei Lehrer, eine Lehrerin, ein Lehrer, ich erinnere mich, von Schülern und Eltern rausgemobbt wurden, verstoßen wurden. Also denen blieb gar nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, weil sie sich einfach gegen die AfD gestellt haben, zu sagen, ich gehe mal weg. Die arbeiten mittlerweile in unterschiedlichen Landkreisen. Und obwohl Bildungsminister Steffen Freiberg gesagt hat, ich stelle mich hinter Sie, ich bin für Sie da. Was sagt die GEW dazu? Wie ist das bei denen angekommen?
Also grundsätzlich haben wir diesen Fall ja auch intensiv mitbegleitet. Ich finde, es ist unerträglich, dass Menschen ob ihrer politischen Überzeugung, also wenn sie für Demokratie einstehen, aus Schulen gemobbt werden. Antidemokratische Strömungen haben in Schule überhaupt nichts zu suchen. Das ist eine ganz klare Botschaft. Da muss man auch gegen vorgehen. Es ist allerdings, sage ich auch noch mal deutlich, eine Frage der Zivilgesellschaft insgesamt. Das, was ich vorhin schon einmal sagte. Schulen können nur dort soweit auch korrigieren oder korrektiv sein, wenn die Zivilgesellschaft, also die Eltern, die Community mitwirkt. Und ich hatte manchmal schon den Eindruck, dass da die Schulen ganz allein standen. Unabhängig davon, dass ich es für unerträglich halte, dass man Lehrkräfte, die eine politische Überzeugung für Demokratie eintreten, an Laternenpfahlen mit Bildern signalisiert hat. Das geht einfach nicht. Das ist ein Schritt zu weit. Mhm. Ich sage aber auch, dass die dann daraus resultierende Maßnahme, zu sagen, wir verschärfen die Gesetze, ja nur der eine Punkt ist. Viel wichtiger wäre gewesen, wir tun mal gemeinsam etwas dagegen im Sinne von mehr Personal, mehr Sozialarbeit, mehr Kontinuität in pädagogischen Prozessen. Pädagogische Prozesse leben davon, dass man auf Augenhöhe miteinander kommuniziert. Und wenn Sie ständigen Lehrerwechsel haben etc., dann findet das nicht statt. Also man hat dann relativ schnell, geht man zur Tagesordnung über. Es ist ganz fürchterlich, alle kommen, gehen da auch mal hin und schimpfen und finden das alles sehr bedenklich. Ich glaube, das ist zu kurz gesprungen. Wir brauchen eine Langfriststrategie und diese Überzeugungen, von denen ich, also Menschen, die nicht auf der Basis des Grundgesetzes agieren, haben auch im öffentlichen Dienst nichts zu suchen. Das ist das Dienstrecht, das ist das eine. Mhm. Aber auf der anderen Seite brauche ich förderliche Bedingungen und das sind eben Schulsozialarbeit, das sind Streetworker, die mit Jugendlichen auch arbeiten. Das sind im Grunde auch außerunterrichtliche Angebote, wo sich Jugendliche, die sich alleingelassen fühlen und von solchen politischen Parteien auch aufgesogen werden. Nicht? Auf der anderen Seite macht es auch nicht besser, wenn man Formeln, die man als verurteilungswürdig nachplappert. Nicht? Also ich glaube, das wird nicht richtiger. Dann hätte man es auch vor 6 Wochen schon sagen müssen. Mhm. Das ist nicht mein Anspruch, sondern es wird nicht besser dadurch. Wir müssen uns sehr genau überlegen, welche Sprache, welche Schwerpunkte wir setzen. Und ich glaube, dass wir einfach auch keine Tabubereiche aufbauen müssen. Wir haben Probleme, ja. Und diese Probleme resultieren oftmals auch eben, weil Menschen zu uns kommen, die im Grunde genommen unser Wertesystem nicht automatisch teilen. Mhm. Aber da muss man mit ihnen die Pädagogik betreiben. Und man kann nicht sagen, die schmeißen wir raus oder die schicken wir zurück, sondern das ist ein Prozess, über den wir gemeinsam sehr intensiv nachdenken müssen. Schauen Sie, wir haben alleine über 6.000 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine aufgenommen. Und wenn Sie den Krieg in der Ukraine fortsetzen, ist zu erwarten, dass das weitere kommen werden. Wir werden die Probleme, Migration, Lehrkräfte, Arbeitsmarkt, nicht in 1-2 Jahren lösen, sondern das ist etwas, was uns die nächsten 10 bis 15 Jahre beschäftigen wird. Und da helfen uns Parolen schlichtweg nichts. Mhm. Wir haben versucht, den Lehrkräften eng beiseite zu stehen. Am Ende haben sie eine individuelle Entscheidung getroffen, die kann man nachvollziehen, die ist so, wie sie ist. Aber es ist auch ein Ausdruck dessen, dass sie das Gefühl hatten, in der Schule allein kriegen sie es nicht bewältigt. Und dann muss man am Ende auch das eigene Fortkommen so gestalten, dass man sich wohlfühlt. Ne? Mhm. Wenn Sie heute nach Burg fahren und mit den Lehrkräften dort sprechen, es ist ja viel getan worden. Das heißt also, wir müssen auch konstatieren, wenn Sie nach Frankreich gucken oder in andere Länder, dass man an die Grenzen von Pädagogik kommt in bestimmten Auseinandersetzungen. Und das darf man auch nicht unter den Teppich kehren. Und deswegen brauchen wir erstmal mehr Investitionen ins System, mehr Menschen, die sich damit beschäftigen. Wir brauchen eine Zivilgesellschaft, die sich unterhakt und sagt, so geht das nicht, das ist nicht unsere Norm, wir haben eine andere Norm. Aber wir brauchen am Ende auch förderliche Bedingungen, die dazu führen, dass Klassen kleiner werden. Schauen Sie, wenn Sie mit einer 30er Klasse einen Seiteneinstieg dort vorne stehen haben, nicht, und die ganzen sozialen Probleme teilweise die Elternhäuser gar nicht erreichen, dann ist das die Quadratur des Kreises. Das kann eine Lehrkraft allein nicht leisten und deswegen brauchen wir multiprofessionelle Teams. Mhm.
Frau Heißelmann, Sie wollten was sagen.
Jawohl, ich würde es ganz gerne nochmal unterstützen und aber auch nochmal hervorheben, dass es eben kein Problem erst seit einem Jahr ist, sondern dass es Schulen wie in Trebin, in Beelitz oder auch hier in Potsdam am Schlaz Schulen gibt, die wirklich ein massives Problem damit haben. Mhm. Und wie Herr Fuchs schon gesagt hat, dass die Lehrer vor Ort, die brauchen halt einfach Unterstützung, stehen oft alleine da, werden noch nicht mal von der Lehrerschaft unterstützt. Es sind einzelne Kräfte, die sich dort stark machen für Demokratie, die sich Hilfe von außerhalb holen. Ich war jetzt auch auch in Trebbin und bin auch in Beelitz nochmal angefragt, dort zu unterstützen, als Deutscher Gewerkschaftsbund auch mal doch nochmal darauf hinzuweisen, was Demokratie auch wirklich bedeutet. Viele haben ja Schülersprecher an der Schule, was ja auch schon viel auch mit Demokratie zu tun hat, und möchte nur nochmal unterstreichen, dass die Lehrer da halt wirklich oft alleine gelassen werden, und kann das nur nochmal unterstreichen, dass da einfach mehr Unterstützung her muss.
Jetzt gibt es aber tatsächlich sozusagen das Gegenteil von dem, was wir gerade in Burg besprochen haben, dass es Einzelfälle gibt, wo Lehrer sich outen sozusagen als Rechtsgesinnte und Kinder mit Migrationshintergrund angreifen, nicht nur psychisch, sondern tatsächlich auch körperlich. Ist Ihnen von der GEW da was bekannt?
Also zum Ersten möchte ich nochmal darauf hinweisen, es hat ja nichts mit Wertneutralität zu tun. Jede Lehrkraft, die vor einer Klasse steht, ist eine Person und sie verkörpert Werte. Und diese Werte sind auf der Basis des Grundgesetzes. Deswegen kann man nicht neutral sein, wenn man gegen das Grundgesetz Dinge wahrnimmt, die stattfinden. Das ist also dieser Begriff der Neutralität, den gibt es eigentlich gar nicht. Ich erwarte schon, dass man auf der Basis des Wertekonsens der Bundesrepublik arbeitet. Das machen auch unsere Lehrkräfte, nicht? So. Und wer dagegen verstößt und wer eine Überzeugung hat und die auch öffentlich dokumentiert, der muss damit leben, dass die Frage gestellt wird, ob er an einer Schule überhaupt unterrichten darf. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Und das ist noch keine Größenordnung. Aber es gibt solche Fälle, und da wird das Dienstrecht, da muss das Dienstrecht greifen, und dann überprüft man das. Und wir haben ja das Beamtenrecht in der Frage verschärft, gerade im Land Brandenburg. Das ist der Verfassungstreue-Check, der gehört, wenn ein begründeter Verdacht ist. Es darf natürlich nicht dazu führen, dass jeder irgendetwas meldet, nicht? Darum geht es ja auch nicht, ne? Wenn man mit einer Biografie der DDR, die ich habe, dass ich dann, da fühlt man sich auch an komische Zeiten erinnert, aber das mal ganz dahingestellt. Aber vom Grundsatz her, ne, ist es schon so, dass man dann mit der Schärfe des Dienstrechts auch dagegen vorgehen muss. Das ist ganz einfach so. Wir machen im Übrigen als GW eine Menge Fortbildung für die Kolleginnen und Kollegen, nicht? Wir haben unwahrscheinlich hohe Nachfrage, nicht? Es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die sich, wenn sie das, was Sie vorhin zitiert haben, wie in Burg, die sich gemobbt fühlen, die sich auch an uns wenden. Also unsere Rechtsstelle ist da sehr, sehr aktiv in diesen Prozessen. Die anderen Fälle sind zum Glück noch Minderheiten, aber ich glaube, auch da sind wir nicht gefeit davor, dass es solche Fälle gibt. Das ist normal, weil wenn man 22.000 Beschäftigte hat im Schulsystem, da rede ich mal noch nicht über die pädagogischen Fachkräfte und die anderen, die in Schulen unterwegs sind, nicht? So, da wird man solche Fälle haben. Und da muss man dann ganz konsequent dafür Sorge tragen, dass jemand, der nicht auf der Basis des Grundgesetzes agiert hat, in Schule nichts zu suchen. Aber das Neutrum Lehrkraft gibt es eben auch nicht. Durch die Vorbildwirkung, nicht? Wie ich als Mensch aufträge, wie ich mit Schülerinnen und Schülern umgehe, wie ich mit Kolleginnen und Kollegen, ist beispielgebend für unser Gemeinwesen. Wenn das nicht funktioniert, theoretisch kann man das nicht erwerben.
Das sagt Günter Fuchs, der Landesvorsitzende der GEW, Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, hier bei Radio Potsdam in der Sendung DGB On Air. Und wir hören uns gleich wieder. DGB On Air ein letztes Mal in dieser Stunde mit Günter Fuchs, dem Landesvorsitzenden für Gewerkschaft, Erziehung und Wissenschaft, und Hella Hesselmann, Geschäftsführerin des DGB West Brandenburg. Herr Fuchs, schauen wir doch jetzt einmal von den Lehrern weg und gehen hin zu den Universitäten, denn auch dort gibt es so einige Probleme, beziehungsweise man fragt sich, kann man sich ein Studium überhaupt noch leisten, beziehungsweise kann ich mir die Miete überhaupt noch leisten, sodass einige Studenten tatsächlich irgendwie mehr oder weniger tagelang vom Studentenwerk kampieren, um halt einen Anspruch auf einen Wohnheimplatz zu bekommen. Was ist denn da die Lösung der GEW?
Also der Bildungsbereich ist ein Bildungsbereich, der in der Kita geht, über die Schule geht, bis zu den Hochschulen. Und als Bildungsgewerkschaft sagen, das muss kostenfrei sein. Es kann nicht sein, dass wir in Bildung im Grunde genommen individuell investieren müssen. Man muss investieren, indem man etwas dafür tut, aber nicht, dass man es bezahlt. Das ist ein Unterschied. Und ich glaube, dass wir, wenn wir über die Studiengebühren geredet haben, wenn wir über die Fragen bezahlbaren Wohnraums, dann reden wir darüber, dass es eigentlich ein Einkommen für Studierende geben muss, was auskömmlich ist. Und wir haben immer darauf hingewiesen, dass das BAföG dafür nicht ausreicht. Wir brauchen im Grunde ein elternunabhängiges Fördersystem, was im Grunde den Studenten ermöglicht, zu studieren und nicht an der Kasse beim Aldi zu sitzen oder im Kaufland. Das kann man vielleicht als Zubrot machen. Aber wenn, das hat auch etwas mit Studienzeiten zu tun, nicht? Also die Studienzeiten, die Dauer der Studienzeit, hat etwas damit zu tun, dass sehr, sehr viele junge Menschen, wenn sie studieren, das Studium nebenbei finanzieren müssen, weil das nicht auskömmlich ist. Und das ist eine Verantwortung des Landes, hierfür Sorge Sorge zu tragen, dass es die Angebote gibt. Auf der anderen Seite brauchen wir natürlich auch an den Universitäten einen akademischen Mittelbau. Es reicht nicht nur darum, befristete Arbeitsverträge zu haben, nicht? Das ist nicht attraktiv. Mhm. Und der nicht vorhandene akademische Mittelbau oder der dann im Grunde genommen vielleicht Überlast auch fährt, bezogen auf die Stundendeputate, die sie leisten müssen, das macht alles wenig Sinn. Mhm. Weil wir brauchen auch eine Betreuungsdichte, wo die Studierenden sich aufgehoben begleitet fühlen. Wenn Sie sich die Abbruchquoten angucken, wie viele im Grunde das Studium nicht beenden, auch im Lehrkräftebereich, dann ist das dramatisch. Wenn Sie schauen, dass wir im Grunde genommen von 850, die anfangen, vergangenes Jahr nur 380 einstellen konnten in Brandenburg, dann haben Sie eine Verlustquote. Die gehen zwar manche in andere Bundesländer, aber viele beenden das Studium gar nicht. Mhm. Also das heißt also, wir müssen ein anderes System der Förderung haben. Und wenn ich jetzt mal ganz egoistisch für den Schulbereich nachdenke, dann brauchen wir nicht nur ein Landlehrerstipendium, wir brauchen eine Förderung von Lehramtsstudierenden vom ersten Tag an, dass die relativ schnell studieren, fachgerecht studieren, dort wo die Bedarfe sind und im Grunde genommen ohne Not studieren können. Also in einem so reichen Land, ich hatte das schon mal so wie die Bundesrepublik, kann es nicht sein, dass das Studium am Ende abhängt vom Geldbeutel der Eltern. Ne? Mhm. Und je reicher, desto besser und desto mehr kann man sich leisten. Das macht wenig Sinn und ich glaube, dass man an der einen oder anderen Stelle dort nachsteuern muss.
Frau Hesselmann, Sie haben jetzt lange zugehört, aber auch als DGB, als Deutscher Gewerkschaftsbund, haben Sie natürlich eine Haltung dazu, beziehungsweise eine Meinung dazu. Vor allem, was sind denn jetzt die Forderungen nach den Wahlen an die neue Landesregierung?
Ich kann gleich mal an das letzte Thema von Herrn Fuchs anknüpfen, was das Thema Bildung betrifft. Er hat ja auch von Abbrechern beim Studium halt gesprochen, dass wir natürlich auch gucken, dass wir nicht nur Studierende brauchen, sondern wir brauchen natürlich auch Ausbildung im Handwerk ganz, ganz stark, dass wir ja da auch ganz viel Fachkräftemangel halt haben. Mhm. Und da ist eine der Forderungen zum Beispiel, dass man eben auch wieder verstärkt in der Schule eben auch mit Praktikas arbeiten kann, dass die Jugendlichen eben schon früh auch von Sozialpartnerschaft erfahren, das hatten wir ja vorhin auch schon mal gesagt, politische Bildung in der Schule ist sehr, sehr wichtig. Und aber eben auch die Möglichkeit haben, Praktikas in den höheren Klassen halt zu machen, um sich eben öfter ein Bild auch vom Berufsleben zu schaffen, sodass sie dann eben es ihnen auch leichter fällt, eine Berufswahl nachher zu treffen und nicht vielleicht alle ins Studium gehen, sondern dass wir auch dort beim Handwerk wieder mehr Nachwuchs auch bekommen. Mhm. Ansonsten haben wir natürlich auch noch Forderungen wie beim Wohnen, sozialer Wohnungsbau, das hatten wir ja jetzt auch schon beim Thema Studenten. Wir fordern auch ein Azubi-Werk, dass also auch die Auszubildenden Möglichkeiten haben von preiswerten Unterkünften und müssen nicht hohe Mieten zahlen, sondern auch da haben wir das Problem. Das ist auch eine Forderung von uns. Aber wir haben natürlich auch Forderungen ins Gesundheitswesen und. Und wir wissen auch, dass nicht alles gut gelaufen ist in der Politik in den letzten Jahren. Und wir wissen auch, dass es eine große Herausforderung für die nächsten Jahre wird. Und hier ist es halt ganz, ganz wichtig, dass man eben auch auf nächsten Sonntag oder kommenden Sonntag halt guckt. Und hier haben wir eine ganz, ganz große Forderung auch an alle Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, aber natürlich auch unseres Bundeslandes, am Sonntag zur Wahl zu gehen und genau hinzugucken. Es gibt viele, viele Angebote von verschiedenen Institutionen, wo man sich über die Wahlprogramme auch ein bisschen kürzer in Form von Wahlomaten eben erkundigen kann. Mhm. Und die sollen wirklich auch genutzt werden, wenn man wirklich noch nicht weiß. Es gibt viele Veranstaltungen. Auch wir hatten letzte Woche eine Wahlveranstaltung hier in Potsdam. Nutzt die Veranstaltung und geht am Sonntag wählen. Das ist eine ganz große Forderung von uns, dass nicht wegducken, nicht wählen ist keine Lösung, sondern geht demokratisch wählen am Sonntag.
Das ist auch die Forderung von Radio Potsdam, am Sonntag zur Wahl zu gehen und seine Stimme für die Demokratie zu nutzen. Das waren Hella Hesselmann, Geschäftsführerin der DGB Westbrandenburg, und Günter Fuchs, der Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW. Vielen herzlichen Dank, dass Sie hier bei Radio Potsdam waren, bei der Sendung DGB On Air. Dankeschön.
Gerne, wir danken auch.